Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Sprühregen, Telefonkonferenz mit Angela Merkel und eine Notbremse, die okay war. Ja, das ist dieser Dienstag.
In der konkreten Situation der Pandemie waren die Eingriffe zum Schutz vor großen Gefahren für Leben und Gesundheit gerechtfertigt.
Pascal Schellenberger ist Gerichtssprecher und er sagt, die Bundesnotbremse im Frühjahr, also die Schulschließung und die Ausgangssperre nach 22 Uhr, diese Eingriffe waren grundsätzlich in Ordnung. Was dieser Corona-Beschluss jetzt für neue Maßnahmen in der Pandemie bedeutet, heute haben sich ja die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zusammen mit Angela Merkel und Olaf Scholz zusammen telefoniert, das schauen wir uns genauer an. Eine harte Notbremse jetzt sofort, das fordert Thorsten Lehr.
Es ist eigentlich eine völlig überfällige Maßnahme, die wir jetzt dringend ergreifen müssen.
Er ist Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlands und er erstellt Modelle, welche Maßnahmen welchen Einfluss in dieser Corona-Pandemie haben. Was für ihn jetzt wirklich notwendig ist, das besprechen wir. Und ein Effekt der Pandemie und der geschlossenen Unis war, dass wohl viel mehr Studierende bei Online-Klausuren geschummelt haben. Ja, zum Beispiel auch die Politikstudentin Marie. Die hat gemerkt, es ist ja total einfach zu schummeln in Online-Prüfungen. Sie hat es gemacht, weil sie das Gefühl hatte,
alle anderen schummeln, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich dadurch einen Nachteil. Und man will dann natürlich nicht die Person sein, die in dieser sowieso schon blöden Corona-Situation dann auch noch schlechtere Klausuren schreibt.
Wie da gespinkst und getrickst wurde in Online-Prüfungen, auch das hört ihr heute bei uns. Schön, dass ihr am Start seid.
Deutschlandfunk Nova.
Kamingespräch, Telco, kurze Abstimmung, alles Bezeichnungen für das, was da heute passiert ist. Kanzlerin Angela Merkel und ihr vermutlicher Nachfolger Olaf Scholz treffen sich und haben sich getroffen mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder. Und NRWs Nummer 1, Hendrik Wüst, klang nach diesem Treffen recht positiv.
Es gibt ein gemeinsames Verständnis der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, der Bundeskanzlerin und Bundesminister Scholz über die kritische in Teilen Deutschlands dramatische Lage.
Schauen wir uns genauer an, sprechen drüber mit Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio. Klaus, was ist denn jetzt konkret geplant? Welche Beschlüsse gibt es jetzt, um die vierte Welle zu schwächen?
Ja, Beschlüsse gibt es noch keine, Thilo, aber sie zeichnen sich ab, das sage ich mal. Also die haben sich zusammengesetzt, es war im Vorfeld klar, dass die Runde, so wie sie zusammengesetzt war und auch wie spontan sie einberufen wurde, keine Beschlüsse fassen würde. Markus Söder hat das nach der Runde so formuliert.
Das Verfahren bis zum heutigen Tag war allerdings relativ holprig. Es gab Wünsche nach einer MPK, die wurden lange nicht gehört. Dann gab es gestern eine spontane Einladung zu einem Bund-Länder-Gespräch, aber nicht zu einer MPK. Dies ist alles nicht ganz einfach im Verfahren. Aber das kann ich berichten, es war ein gutes Gespräch heute.
Soweit Markus Söder. Und es wurde dann doch konkret. Ich glaube, Thilo, im Mittelpunkt steht das Thema Impfung. Da muss sich was passieren. Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg, ätzende Kritik in Richtung, ich glaube, Gesundheitsministerium, was die Lieferung von Impfstoff in der vergangenen Woche angeht. Das sei tödlich gewesen für die Impfstoffkampagne. Das dürfe sich nicht wiederholen. Und man will hier deutlich nachlegen und er wurde konkret.
Die Zielstellung ist, und das ist Konsens zwischen allen Beteiligten, dass wir es schaffen wollen, bis Weihnachten 30 Millionen Menschen entweder erst, zweit oder dritt zu impfen. Zweitens soll die Zahl der Menschen, die impfen können, ausgeweitet werden. Das geht hier vor allen Dingen um zwei Gruppen. Das geht erstens um die Zahnärzte und das geht zweitens um die Apothekerinnen und Apotheker.
Gerade dieser letzte Punkt, Thilo, der ist ja häufig gefordert worden. Warum kann ein Zahnarzt, der täglich Spritzen setzt, nicht auch impfen? Es muss kurz geschult werden, sagte Woidke, aber dann, glaube ich, wird die Erweiterung dieses Personenkreises einen Unterschied machen.
Lass mal auf unseren Alltag schauen. Gab ja viel Kritik bezüglich der Fußballspiele, haben sich einige aufgeregt. Letztes Wochenende, 1. FC Köln, volle Hütte gewesen. Wie geht's da weiter, Geisterspiele in Zukunft?
Ich vermute ja, wie gesagt, Beschlüsse heute Abend nicht, aber in den nächsten zwei Tagen. Insgesamt, was die Beschlussfassung der heutigen Ziele angeht, muss man sagen, entweder kommt das morgen in einer Art Umlaufbeschluss der Ministerpräsidenten oder aber wahrscheinlicher, wie Woidke sagte, in einem Treffen am Donnerstag auf Ebene der Ministerpräsidenten um 11 Uhr, wo man all das beschließen wird. Das Thema Fußball gehört dazu. Mehrere Ministerpräsidenten sagten, das letzte Wochenende habe völlig falsche Bilder geliefert und wenigstens bis zum Jahreswechsel müssten diese Spiele jetzt ohne Publikum stattfinden.
Es gibt ja je nach Partei unterschiedliche Wünsche, nämlich die einen, die sagen, epidemische Notlage von nationaler Tragweite, bitte zurück, und die anderen sagen, Infektionsschutzgesetz noch schärfer machen. Kann es da überhaupt einen Kompromiss geben, deiner Meinung nach?
Na, also Kompromiss ist vielleicht das falsche Wort, aber diejenigen, die einen Lockdown befürworten, tun das ja nicht, weil sie das Wort so schön finden, sondern weil sie sich davon etwas versprechen. Je schärfer die Maßnahmen auf Länderebene sind in konkreten Punkten, glaube ich, wird es auf eine Art Kompromiss zulaufen. Und es gab heute viele Stichworte. 2G und 2G plus, es soll die Regel bundesweit werden. 2G beim Einkauf, Ausnahme sind Waren täglichen Bedarfs. Es wird Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben. Es wird zu Schließungen von Clubs, Bars, Discos geben, möglicherweise Inzidenz bezogen. Also da ist einiges im Gespräch, das in den nächsten Tagen in verbindliche Form gegossen wird.
Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio über dieses Mini-Treffen von Bund und Ländern. Heute Donnerstag möchte man sich schon wieder treffen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, erstmal die relativ gute Nachricht des Tages vorab. Die Inzidenz ist leicht gesunken, zum ersten Mal seit 3 Wochen. Sie liegt bei 452,2 bundesweit. Und auch der R-Wert, also die Zahl, wie viel Menschen eine Person ansteckt, die ist gesunken, liegt aktuell bei 0,93. Bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 93 weitere Menschen anstecken. Herr Lehr, macht Ihnen das Hoffnung?
Ja, ehrlich gesagt macht mir das noch keine Hoffnung. Wir verharren hier gerade auf einem ziemlich hohen Wert. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass die Gesundheitsämter allerorten überlastet sind und wir mit den Meldungen teilweise nicht hinterherkommen. Von daher sind das gute Nachrichten, dass es nicht explodiert, aber es sind auch keine so guten Nachrichten, weil es nicht wirklich sinkt.
Sagt Thorsten Lehr. Er ist Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlands und vor allem ist er Modellierer. Heißt, er erstellt Modelle in dieser Pandemie, welche Maßnahmen wie den Verlauf verändern. Wäre denn ein bundesweiter Lockdown jetzt die schnellste und effektivste Maßnahme, die vierte Welle zu brechen?
Es ist eigentlich eine völlig überfällige Maßnahme, die wir jetzt dringend ergreifen müssen. Die Krankenhäuser laufen ja weiter voll, vor allem auf so einem hohen Inzidenzniveau, wie wir es momentan haben, werden sich die Krankenhäuser weiter füllen, jeden Tag mit 50 bis 100 Neubelegungen, die wir haben. Von daher ist jetzt wirklich ein effektives und schnelles Durchgreifen durch einen gemeinsamen Lockdown von allen Geimpften und Ungeimpften eigentlich genau das Mittel der Wahl, das wir jetzt wieder brauchen, um diese Welle zu brechen.
Ja. Aber effektives Durchgreifen hört sich ja zum Beispiel ganz unterschiedlich an in der Politik. Da sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann heute, ja, Fußballstadien müssen halt leer bleiben und die Clubs auch. Dann sagt Robert Habeck von den Grünen ebenfalls, 2G konsequent im öffentlichen Bereich durchsetzen. Wenn es nicht der harte Lockdown sein soll jetzt, welche Maßnahmen bringen denn sonst was?
Na, vom Prinzip bringt eigentlich alles was, was Kontakte reduziert. Das ist erstmal Punkt 1. Also das heißt, das können natürlich auch Kleinvieh, kann ja auch Mist machen. Das heißt, wir können das sicherlich an einzelnen Stellen schrauben. Das Problem, was wir ein bisschen haben, ist, dass wir jetzt eigentlich keine Zeit haben zu experimentieren. Wir haben letztes Jahr, wenn wir uns daran zurückerinnern, auch einen Lockdown-Light, wo wir dann auf einem hohen Niveau verharrt sind und dann letztendlich ist das System doch wieder explodiert bzw. kollabiert. Und Ähnliches erwarte ich eigentlich jetzt auch, dass das nicht lange so stabil bleibt. Und mit 2G werden sie letztendlich nicht genug erreichen. Das haben wir in Österreich gesehen, in Sachsen, vor allem dort, wo die Inzidenzen jetzt wirklich schon sehr hoch sind. Wir haben also die höchste Dunkelziffer. Wir haben über 20% Positivraten bei den PCR-Tests. Das heißt also, jeder vierte bis fünfte Test ist wirklich positiv. Das ist leider ein trauriger Rekord. Und deutet halt auch wirklich auf ein sehr hohes Infektionsgeschehen hin, auch auf eine hohe Dunkelziffer. Das heißt, da ist eine relativ starke Durchseuchung draußen. Deswegen bringt es jetzt auch nichts, wirklich nur an einzelnen Stellschrauben irgendwie zu drehen. Jetzt hilft eigentlich in der Situation wirklich nur noch ein gemeinsames und hartes Bremsen. So unangenehm das klingt und so wenig Freude mir das auch bereitet.
Aber nochmal die Detailfrage da. 2G, sagen Sie, bringt nichts. Ich meine, aus epidemiologischer Gesicht könnte man nicht sagen, okay, doppelt Geimpfte oder vielleicht schon Geboosterte rausnehmen vom Lockdown?
Das ist immer wieder eine gute Frage. Also ich denke sicherlich, wir müssen unterscheiden zwischen Zwei- und Dreifachgeimpften. Ich denke, die Dreifachgeimpften sehe ich relativ unproblematisch. Bei den Zweifach aber sind letztendlich nicht genug. Wenn Sie jetzt einfach bedenken, Sie machen einen Lockdown für alle Nicht-Dreifachgeimpften, wird das relativ einsam da draußen. Und auf der anderen Seite sind die Zweifachgeimpften natürlich gut geschützt, vor allem sich selbst. Aber sie natürlich durch den Nachlassen des Impfschutzes tragen sie dann doch wieder noch zu einer Übertragung mit bei. Ansonsten würde die Boosterwirkung in Israel nicht so einen starken starken Effekt gezeigt. Also ich glaube, sie spielen mit einer Rolle und wie gesagt, die Infektionen sind gerade überall. Wir kennen die Dunkelziffer in den Geimpften nicht. Ich möchte jetzt aber das Impfen nicht madig reden. Impfen ist ganz wichtig. Wir brauchen halt einfach 3 Impfungen. Wir brauchen auch bei Tetanus, Diphtherie, Polio haben wir auch 3 Impfungen. Das ist ganz normal, was wir gerade hier sehen. Aber ich glaube eben, die 2G eben reichen nicht. Das haben wir gesehen. Es passieren immer noch Berghain als Beispiel oder andere Diskotheken passieren immer noch wieder natürlich Ausbrüche. Das liegt halt natürlich auch daran, dass die Leute sich dort besonders sicher fühlen. Und das ist natürlich ein Problem, dass dieses Sicherheitsgefühl jetzt auch bei den Impfen natürlich ein bisschen Überhand nimmt und sie sich sehr viele Freiheiten rausnehmen und dann manchmal auch die klassischen Regeln wie AH+L natürlich nicht mehr beachten, weil sie glauben, sie bräuchten es nicht mehr. Aber es ist trotzdem nötig. Wir müssen jetzt einfach schnell boostern, aber das wird so schnell nicht gehen, um diese Welle wirklich zu brechen.
Gucken wir nochmal ein bisschen in die Zukunft abschließend. Länder wie Israel, Japan machen jetzt aufgrund der neuen Omikron-Variante die Grenzen dicht. Israel denkt schon an die 5. Welle. Sie haben es ja gerade auch schon erwähnt, dass Impfen jetzt Pflicht ist, um die 5. Welle zu verhindern. Wann könnte die uns theoretisch treffen?
Na, das kommt ein bisschen darauf an, wie schnell sich Omikron jetzt wirklich verbreitet und was wir uns da vielleicht noch bevorsteht. Das ist ganz schwierig, das jetzt reell abzuschätzen, aber es kann gut sein, dass um die 4. in die 5. Welle gerade übergeht oder wir in der 4. Welle verharren und sie noch weiter ansteigt. Und beides wäre nicht gut, deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt abbremsen, dass wir notfalls eine 5. Welle erleben, aber mit vielen Geimpften. Man sieht es ja auch, dass die Impfbereitschaft bei den Geimpften bereits, also die zur Boosterimpfung jetzt gehen, wieder stark ansteigt und das ist super. Aber trotzdem, die Erstimpfungen nehmen nicht so radikal zu, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Natürlich steigen sie, sagen überall 60% Zuwachs, aber 60% von wenig ist halt immer noch wenig. Und das ist natürlich ein Problem, was wir haben. Das heißt, so richtig viele locken wir nicht unter dem Ofen vor. Und das müssen wir natürlich dringend ändern, beziehungsweise wir müssen es halt verpflichtend machen. Sonst sehe ich keine Chance, dass wir nicht im nächsten Herbst spätestens wieder davor stehen oder auch im Frühjahr. Wir sehen, dass die Wellen können jederzeit auftreten. Und mit so einer potenziell ansteckenden Variante wie Omikron hätten wir natürlich da nochmal eine ganz andere Feuer im Spiel, das uns hier das Leben verunschönen könnte.
Aber für den Moment brauchen wir jetzt eine Notbremse, sagt Thorsten Lehr, Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlands. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Herr Lehr.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für alle, die im Moment studieren, ist diese Pandemie echt richtig ätzend. Vorlesung online, Seminare online, Prüfung, alles online. Gerade zu Beginn der Pandemie im Sommersemester 2020, da war die Umstellung nicht gut vorbereitet und unterstützt. Und das hat anscheinend, Achtung, Auswirkungen darauf gehabt, dass Studierende in Prüfung mehr geschummelt haben. Ein Forschungsteam der Uni Mannheim hat sich das genauer angeschaut und Verena von Keitz scannt das für uns. Wie hoch war denn die Schummelquote?
Also bei der anonymen deutschlandweiten Umfrage haben von den 1600 Studis, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben, 60% zugegeben, in einer oder mehreren Online-Prüfungen geschummelt zu haben. Und mit Schummel ist gemeint, zum Beispiel Spickzettel oder sonstig unerlaubte Hilfsmittel zu benutzen oder auch sich mit KommilitonInnen abzusprechen, zum Beispiel, wenn du zusammen in einer WG wohnst.
Aber 60%, das ist schon ganz schön viel, oder?
Ja, das ist wirklich eine ganze Menge. Ich habe darüber auch gesprochen mit dem Leiter der Studie, dem Psychologen Stefan Janke von der Uni Mannheim. Und er meint, dass das sicher auch damit zu tun hat, dass die Unis gerade zu Beginn zum Teil oft einfach die normalen Klausuren, die sonst unter Aufsicht im Hörsaal geschrieben werden, den Studierenden als Download zur Verfügung gestellt haben und die Studis sie dann nach Bearbeitung einfach wieder hochladen sollten.
Das ist in etwa damit vergleichbar, wenn ich mich vor dem großen Hörsaal stelle und die Klausur austeile, dann sage ich, ich gehe jetzt mal aus dem Raum und bitte betrügen Sie nicht.
Also an so eine Vorgabe halten sich natürlich die wenigsten, sagt Stefan Janke.
Und die wurden da gar nicht überwacht bei diesen Prüfungen?
Also das kam total drauf an. Die Unis und Fachhochschulen haben natürlich versucht, da Kontrolle mit reinzubringen und Klausuren zum Beispiel in Videokonferenzen schreiben zu lassen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten zu schummeln. Das hat mir die Politikstudentin Marie erzählt, die eigentlich anders heißt.
Es wurde zwar kontrolliert, dass man die Klausur wirklich alleine schreibt, eben dadurch, dass Kamera und Ton an waren und dass man keine Notizzettel auf dem Schreibtisch hat. Aber was letztendlich auf dem Bildschirm passiert, das konnte natürlich nicht überwacht werden. Das war schon fast eine Einladung natürlich, dann eben die Klausur nicht nur mit dem, was man gelernt hat, zu schreiben, sondern auch mit Hilfe der Folien oder der eigenen Notizen, die man dann einfach digitalisiert hat.
Denn es war eben auch von Seiten der Prüfenden nicht möglich zu sagen, so teilt ihr bitte jetzt mal hier in der Videokonferenz alle euren Bildschirm, weil ja immer 20 bis 40 Studierende gleichzeitig im Videomeeting waren und die hätten dann gegenseitig natürlich auch lesen können, was sie schreiben in der Prüfung.
Aber man hätte theoretisch, lass uns diesen illegalen Weg weiterdenken, hinter seiner Webcam, weiß ich nicht, großen Spickzettel aufbauen können und dann so teleprompter-mäßig drauf gucken und abschreiben.
Ich sehe, du hast da Potenzial, Thilo.
Musst du nicht mehr auf die Hand pinnen, ja.
Ja. Der Leiter der Studie, Stefan Janke, der sagt auch, dass ein weiterer Grund fürs Schummeln gewesen sein könnte, dass die Prüferinnen und Prüfer von vornherein die Prüfungen schwieriger angelegt haben, weil sie das Schummeln schon mit eingerechnet haben, was dann wiederum vielleicht die Unsicherheit bei den Studis verstärkt hat, ob sie die Prüfung mit normalem Lernen überhaupt bestehen können. Und offenbar spielt auch der Konkurrenzdruck eine Rolle, hat mir Marie erzählt.
Was meint Marie genau damit?
Dass sie in der Prüfungssituation das Gefühl hatte, dass Ehrlichkeit sich fürs Studium gerade nicht so auszahlt.
Was vor allem einen unter Druck setzt, ist, dass man natürlich weiß, dass eigentlich alle anderen auch schummeln, weil es nun mal so einfach ist. Und dass man dann nicht die Person sein möchte, die nicht schummelt und die in dieser sowieso schon blöden Corona-Situation dann auch noch schlechtere Klausuren schreibt als die anderen oder dadurch irgendwelche Nachteile hat. Und dann fühlt man sich eigentlich schon fast gezwungen zu schummeln.
Also selbst wenn man das eigentlich nicht will. Sie sagt auch, dass ihr aus diesem Grund Präsenzprüfungen viel lieber sind, weil du da wirklich auf dich gestellt bist, Schummeln deutlich schwieriger ist und du mit dem Wissen arbeiten musst, das du dir vorher angeeignet hast.
Jetzt ist ja absehbar, dass das mit den Online-Prüfungen vermutlich noch so eine Weile weitergeht. Gibt es da Möglichkeiten, dass eben nicht die Menschen schummeln und damit das nicht unfair abläuft?
Ja, da sind die Hochschulen auch dran. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel Open-Book-Prüfungen. Von denen hat Marie auch schon eine ganze Menge gehabt. Bei denen darfst du alles an Hilfsmitteln verwenden, also Lernaufzeichnungen, das Internet, Fachbücher und so weiter, erklärt auch Stefan Janke.
Die sind häufig so konzipiert, dass reines Wissen nicht hinreichend ist, um die Fragen zu bestehen, sondern dass es hier tatsächlich auch Transfer und Anwendung bedarf. Das ist natürlich eine Herausforderung an die Prüfenden und die Prüflinge, weil ich natürlich neue Formen von Fragen auch entwickeln muss.
Aber wenn du diese Taktik anwendest, dann spielt das Thema Schummeln offenbar auch eine viel geringere Rolle bei solchen Prüfungen, weil auch frühere Studien gezeigt haben, dass viel mehr geschummelt wird, wenn nur reines Wissen abgefragt wird.
Also wir halten fest, Schummeln in Online-Prüfungen, das haben offenbar ein paar mehr getan jetzt in dieser Pandemie. Haben wir von dir gehört, Verena von Keitz, als ob du noch nie geschummelt hättest in Prüfungen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
An was denkst du gerade? Das ist in romantischen Momenten der Satz, der einen im besten Fall auf neue Gedanken bringen kann. Was denkst du gerade, würde aber auch helfen im Streit. Denn oft spricht man ja nicht aus, was man denkt. Es gibt tatsächlich Leute, die arbeiten aber wohl an Maschinen, die uns das Gedankenlesen irgendwann mal ermöglichen sollen. Wann es soweit ist, erklärt uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner.
2004 hatte ein Mann aus Liège in Belgien einen Motorradunfall. Er wurde mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht und lag lange im Koma. Und als er aufgewacht ist, konnte er sich nicht mehr bewegen. Er konnte nicht mehr reden und überhaupt nicht mehr kommunizieren. Der Mann litt unter dem Locked-in-Syndrom. Sein Geist funktionierte noch, er war aber eingesperrt in seinem Körper. Er konnte nicht einmal mehr durch Gesten verständlich machen, dass er zum Beispiel Hunger hatte oder ihm irgendetwas wehtat. Bis 5 Jahre später zwei Wissenschaftler, Martin Monti und Adrian Owen, ihm die Möglichkeit gaben, Fragen wenigstens mit Ja oder Nein zu beantworten. Sie legten den Mann in einen Magnetresonanztomographen und baten ihn, sich vorzustellen, wie er Tennis spielt. Dabei registrierten sie im MRT seine Gehirnaktivitäten. Und das sollte dann das Zeichen für Ja sein. Danach sollte er sich eine andere Tätigkeit vorstellen, nämlich wie er durch sein Haus läuft. Und dieser Gehirnscan sah ganz anders aus als der erste und wurde das Zeichen für Nein.
Ja, also das Beispiel, was du beschreibst, ist eigentlich sehr typisch dafür, wie man vorgeht, wenn man wissen will, woran Menschen denken.
Meint der Neurowissenschaftler Henning Beck.
Also genauso, wie man jetzt auch ein Zeichen vereinbaren könnte, also wenn jemand den Arm hochhebt, dann heißt es meinetwegen ja und wenn er ihn runterstreckt, dann ist es nein, kann man das auch mit dem Gehirn machen.
Martin Monti und Adrian Owen hatten es also geschafft, einzelne Gedanken ihres Patienten im Hirnscanner genau zu identifizieren. Allerdings vom Gedankenlesen, so wie wir uns das üblicherweise vorstellen, ist das noch relativ weit entfernt. Sprich, du denkst ans Kaffee trinken und ich weiß dann, dass die Tasse in deiner Vorstellung blau ist und der Kaffee schwarz und ohne Zucker, das geht noch nicht. Denn im MRT kann ich nur feststellen, wo im Gehirn gerade viel Sauerstoff benötigt wird. Also welche Region gerade besonders aktiv ist. Und das sind eben beim Gedanken ans Tennisspielen ganz andere als beim Gedanken ans Herumlaufen im Haus. Der Traum der Wissenschaft ist es aber, mit diesem Verfahren noch deutlich schneller und deutlich präziser zu werden.
Der heilige Gral, den man zu finden hoffen glaubt, ist dass man einzelne Zellen im besten Fall in Echtzeit aufzeichnen kann, wie aktiv sie sind. Und dann könnte ich tatsächlich solche Gedankenmuster auslesen. Ja, so ähnlich wie wenn ich jetzt in einem Orchester jedes einzelne Musikinstrument messen würde und dann in der Übersicht alles zusammenführe und dann diese Melodie, die Musik daraus rechne. Und so ähnlich könnte das beim Gehirn auch sein. Also wenn ich die Musik aller Nervenzellen, wenn sie zusammen spielen, messen könnte, dann könnte das sein, was wir umgangssprachlich Gedanken nennen.
Und so ein Verfahren könnte man dann natürlich in ganz unterschiedlichen Bereichen brauchen. Zum einen natürlich in der Medizin, wie in dem Beispiel am Anfang. Man könnte dann mit Leuten kommunizieren, die rein physisch nicht mehr in der Lage sind zu sprechen. Aber auch IT-Experten interessieren sich fürs Gedankenlesen und würden gerne ein Gedankeninterface bauen, als Keyboard-Ersatz.
Ich müsste nicht mehr irgendwo was einsprechen, ich müsste nicht irgendwo was tippen, ich müsste nicht mit einer Maus irgendwo draufklicken, ich stelle es mir einfach vor. Und das Ding übersetzt das dann oder kann ganze Abläufe, wenn ich im Internet suche oder surfe oder was auch immer, können dann ganze Gedankenflüsse direkt übersetzt werden und eine Maschine antwortet dann mit einem entsprechenden Signal oder mit einer entsprechenden Auswertung oder was auch immer.
Oder aber, und das ist vielleicht der größte Traum der Wissenschaftler, Menschen oder sagen wir Lebewesen generell, also Menschen und vielleicht sogar Tiere, könnten sich auf diesem Wege ohne den Umweg der Sprache direkt miteinander unterhalten.
Das wäre eine völlig neue Art und Weise, wie wir mit unserem Gehirn mit der Umwelt interagieren. Aber ich füge einschränkend hinzu, das ist noch mehr Fiction als Science.
Und dass wir das noch erleben werden, das glaubt Henning Beck jetzt nicht. Aber wer weiß, vor 100 Jahren hat auch noch keiner geglaubt, dass heute jeder mit einem kleinen Minicomputer mit Telekommunikationsfunktion, also sprich mit einem Handy rumläuft. Und?
Die Grundlagen dafür werden natürlich mit solcher Forschung jetzt gelegt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sollte erst ein eigenes Ministerium dafür geben, Digitalministerium. Jetzt ist das Digitale in allen Sparten aber drin, weil es eben alle Ministerien was angeht. Mehr Digitalisierung, das steht auch öfter mal drin im Koalitionsvertrag zwischen FDP, SPD und Grün. Aber was heißt mehr Digitalisierung eigentlich konkret und was ist da geplant? Pia Behmer aus unserem Hauptstadtstudio, sprechen wir drüber. Pia, ich weiß, wir haben schon sehr oft über Breitbandausbau gesprochen. Auch die letzte Regierung hat sich da viel vorgenommen und unterm Strich muss man sagen, naja, so wirklich passiert ist beim Breitbandausbau nicht. Was soll jetzt anders werden?
Also erstmal hat die Ampel das Ziel, dass es flächendeckend Glasfaserverbindungen und 5G geben soll. Wie soll das passieren? Zum einen soll der eigenwirtschaftliche Ausbau weiterhin Vorrang haben. Das heißt, Unternehmen entscheiden, wo sie die digitale Infrastruktur ausbauen möchten. Das ist in der Regel für die profitabler in der Stadt als auf dem Land. Und deswegen gibt es noch zum anderen, da wo der Nachholbedarf am größten ist, da investiert dann der Staat. Mhm. Und wenn die VerbraucherInnen ihre zugesicherten Bandbreiten nicht bekommen, dann sollen sie Schadensersatzansprüche erhalten. Bis wann? Das steht nicht drin. Also du kannst dich freuen, wir reden wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr über Breitbandausbau.
Ob man sich darüber so freut? I don't know. Es gibt auf jeden Fall auch Faxgeräte in den ein oder anderen Gesundheitsämtern. Da hat ja auch viele zum Zweifeln gebracht. Wie soll denn die Verwaltung in Zukunft digitaler werden?
Ja, bis Ende 2022 sollen ja alle Verwaltungsleistungen digitalisiert werden. Also du kannst dann deinen Wohnsitz auch online anmelden. Das ist nicht neu, das regelt das Online-Zugangsgesetz, aber für die Umsetzung soll es von der Ampel weiter Geld geben. Außerdem ist geplant, dass man keine handschriftlichen Unterschriften mehr auf Anträgen braucht. Und Open Source soll Standard für Software werden. Dann kann theoretisch jede und jeder Sicherheitslücken finden und die Software weiterentwickeln.
Das hört sich so nach automatisierten Prozessen an. Am Ende schaut aber immer noch eine Person auf den Antrag oder wie läuft das?
Ja, also es sind auch automatisierte Prozesse geplant. Zum Beispiel soll die Kindergrundsicherung automatisiert ausgezahlt werden. Dazu hat die Organisation Algorithm Watch aber schon gesagt, an sich gut, aber Vorsicht, wenn da so wichtige Dinge automatisiert ablaufen, darf es nicht zu falschen, diskriminierenden oder benachteiligenden Entscheidungen kommen. Also die Systeme dahinter, die muss man sich ganz genau anschauen. Dazu sagt der Koalitionsvertrag allerdings nichts.
Bleiben wir beim Vertrag. Da steht nämlich drin, es soll ein Recht auf Verschlüsselung geben. Was heißt das genau?
Das Recht auf Verschlüsselung, ja, da sind wir im Cybersicherheitsteil. Es geht darum, selbstbestimmt mit den eigenen persönlichen Daten umgehen zu können. Also verschlüsselt bleibt verschlüsselt. Und das ist quasi das Gegenteil von dem, was die Union gefordert hat. Die wollten ja bei verschlüsselter Messenger-Kommunikation mitlesen. Außerdem steht im Vertrag, dass künftig auch der Staat die Möglichkeiten verschlüsselter Kommunikation anbieten muss. Konkreter wird er hier allerdings noch nicht.
Blättern wir ein bisschen weiter. Gesetze gegen digitale Gewalt steht auch drin im Koalitionsvertrag. Was wird da möglicherweise bald beschlossen?
Ja, da geht es vor allem darum, rechtliche Hürden für Betroffene abzubauen. Zum Beispiel, um es einfacher zu machen, Auskunft bei Plattformen einzuholen. Dazu soll es umfassende Beratungsangebote geben und richterlich angeordnete Accountsperren für StraftäterInnen. Und die Ampelkoalition will rechtliche Rahmenbedingungen für die digitale Anzeigenerstattung schaffen.
Ein Recht auf Reparatur digitaler Geräte steht auch drin im Vertrag. Das heißt, die Konzerne werden dazu verpflichtet, nicht nur Neues zu verkaufen, sondern die alten Geräte zu recyceln.
Also die Konzerne werden nicht dazu verpflichtet, kaputte Geräte zu reparieren. Beim Recht auf Reparatur geht es darum, dass Geräte leichter repariert werden können und dass ich beim Kaufen schon erfahre, ob das Gerät repariert werden kann. Das will die Ampelkoalition umsetzen, muss sie aber auch, weil es eine EU-Vorschrift ist. Und sie will HerstellerInnen verpflichten, während der üblichen Nutzungszeit des Geräts Updates bereitzustellen. Was ansonsten Nachhaltigkeit und IT angeht, steht noch drin, dass öffentliche Rechenzentren bis 2025 ihre Umweltauswirkungen verbessern sollen. Neue Rechenzentren sollen ab 2027 klimaneutral betrieben werden.
Das alles möchten FDP, SPD und Grüne in Zukunft haben. Die Ampelregierung verspricht mehr Digitalisierung. Und wie das genau auf uns zukommt, hat uns Pia Behmer aus unserem Hauptstadtstudio erklärt. Danke, Pia.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist auf jeden Fall ein Pandemie-Gewinner. Schach, viele kaufen sich ein Brett und die Figuren oder haben vielleicht die Netflix-Serie Das Damen-Gambit gesehen. Der König, der im echten Leben über allem thront, seit ein paar Jahren schon, das ist der Norweger Magnus Carlsen. Aktueller Weltmeister, jetzt will er seinen WM-Titel verteidigen in Dubai. Da läuft die Weltmeisterschaft und er hat neben dem Brett sich auch so ein kleines Imperium aufgebaut mit seiner Play Magnus Group zum Beispiel. Da bietet er diverse Online-Dienste rund ums Schach an und außerdem ist er als Testimonial viel gefragt, müssen wir drüber sprechen, mit Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Grüß dich.
Hi.
So, top vermarktet, auch wie so Fußballstars Cristiano Ronaldo oder LeBron James, ist er das?
Ja, ich glaube, wir reden da von einer etwas anderen Finanzliga. Also so ein Cristiano Ronaldo verdient dann schon noch mal ein bisschen mehr als Magnus Carlsen. Mhm. Aber wenn man sich auch die Umsätze seiner Firma anguckt, wenn man jetzt auch sieht, wie viel Aktien er hält und was die so wert sind, er ist da mittlerweile auch schon im zweistelligen Millionenbereich unterwegs, hat auch etliche Sponsorendeals abgeschlossen. Ist vielleicht noch nicht so ein Weltstar wie ein Ronaldo, den kennt man ja wirklich in jedem Land dieser Erde, würde ich mal behaupten. Mhm. Aber er ist, was seine eigene Vermarktung angeht, ganz vorne dabei.
Wenn wir mal auf Play Magnus Group, auf diese Group uns das anschauen, was steckt da für eine Geschäftsidee dahinter?
Ja, er sagt ja, er will sozusagen die Welt ein bisschen schlauer machen, muss er natürlich auch sagen. Also das sind ja eine ganze Reihe von Programmen, von Apps, von E-Learning-Dingen, die dazugehören. Diese Gruppe wird auch immer größer. Man hat gerade erst jetzt wieder jüngst Verlage aufgekauft, Schachzeitungen und Programme, Internetseiten und so. Das ist schon, manche sagen, fast ein Monopol, was er da hat. Er wildert da schon sehr. Er würde das Wort Imperium nicht in den Mund nehmen, hat er auch genauso gesagt. Das sind ihre Worte auf einer Pressekonferenz, nicht meine. Aber das ist schon ein relativ großes Ding inzwischen. Er beschäftigt auch eine ganze Reihe von Mitarbeitern und die Firma wächst und wächst und wächst und auch der Börsenwert hat ordentlich zugenommen.
Aber sein Kosmos, das dreht sich schon alles noch um Schach oder will er irgendwann auch mal so wie Richard Branson oder Elon Musk nach oben fliegen?
Also soweit ich das sehe, geht es jetzt erstmal nur um Schach. Okay. Das ist sein Steckenpferd, sein Haus- und Hofgeschäft sozusagen und er ist ja selbst Mitbegründer und hat auch immer noch Anteile, ist selber noch involviert. Er sagt zwar, er ist nicht mehr sozusagen operierend im Geschäft, aber er hat, wenn ich das richtig gesehen habe, 10% der Anteile gehören ihm auch immer noch, ist zu vielen Prozent auch in Familienhand das Unternehmen und das ist ein großes Schach, ja, wahrscheinlich doch Imperium.
Jetzt hast du mir gerade gesagt, heute vierte Partie bei dieser Schach-WM, genau, die er ja gegen den Herausforderer, den Russen, antritt, heute wieder Pari.
Heute wieder Pari, wie das immer so ist eigentlich bei Schachweltmeisterschaften. Ne? Also war auch bei den letzten WMs so, viele Unentschieden und am Ende geht es dann auf den
wenn er da verlieren würde und jetzt nicht mehr Weltmeister wäre, kommt dann so das ganze Imperium, das er sich aufgebaut hat, ins Wanken?
Nee, glaube ich nicht, weil er ist schon der Superstar im Schach, muss man sagen, der wahrscheinlich den ganzen Sport revolutioniert hat, der anders aussieht, als Schachspieler früher ausgesehen haben, der auch körperlich fit sein will und sich auch immer wieder körperlich betätigt. Mhm. Er ist vierfacher Weltmeister, das nimmt man ihm auch nicht, und das ist ja auch sein Freund, der Russe, den alle kurz Nepo nennen, weil sein Name so lang ist, sein Ausnahme. Ja. Also wenn er verlieren würde, dann ist das sicherlich nicht besonders toll für ihn und sein Imperium, aber ich könnte mir vorstellen, der kommt auch nochmal wieder.
Ich meine, zweitjüngster Großmeister ist er schon geworden, da war er 15 Jahre alt. Damals ist er wirklich der Mastermind hinter all dem, was er sich aufgebaut hat, oder gibt das da ein Team und er ist nur noch Namensgeber?
Er ist der Namensgeber, natürlich die Werbefigur, aber ich glaube schon, dass da auch viel von ihm kommt. Sein Vater ist auch sehr engagiert in dem Imperium. Er hat natürlich ein großes Team drumherum, Trainer und vielleicht auch noch einen anderen Mastermind, aber er ist schon ziemlich involviert und wie gesagt, ihm gehören auch weiter die Anteile, zumindest zu 10%, und das ist sein Ding.
Haben wir die Figur zumindest ein bisschen näher verstanden, den Norweger Magnus Carlsen. Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion mit den Einzelheiten. Dank dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.